Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Herzlich willkommen zur Episode 199. Ich kann es nicht glauben, dass wir bei 199 sind, seit 5 Jahren, oder seit fast 5 Jahren. Nächste Woche kommt die Geburtstagsfolge, spreche ich hier im Podcast über genussvolles Essen, Körpervielfalt, gewichtsneutrale Gesundheit. Und wenn ich mir so die aktuellen Entwicklungen ansehe, wird es wirklich Zeit, das Thema nochmal zu rekapitulieren. Ich nehme dich deshalb in dieser Episode mit zurück zu einem der zentralen Gedanken dieses Podcasts und möchte darüber sprechen, warum gewichtsneutrale Gesundheitskonzepte nicht nur sinnvoll, sondern wirklich notwendig sind, gerade jetzt und auch in Zukunft. Der Trend Body Positivity auf Social Media ist meiner Meinung nach vorbei. Das sehen wir dadurch, dass die Körpervielfalt wieder abnimmt, dass die Models auf den Laufstegen wieder dünner werden, dass sich die Diskussion in die Richtung verschiebt, dass das Körpergewicht in Anführungszeichen eine Wahl ist. Und ich glaube, dass wir weiterhin eine starke Gegenstimme sein dürfen zu diesen momentanen Entwicklungen, die uns wieder sehr viel stärker in so eine gewichtszentrierte Richtung drängen. Ich habe letzte Woche einen Post auf Insta gelesen von Ellie Lechner. Sie war hier auch schon zu Gast im Podcast, Dr. Elisabeth Lechner. Und vielleicht kennst du sie auch unter Femsister. Und ich verlinke dir auf jeden Fall alles in den Shownotes. Und wenn du ihre Arbeit noch nicht verfolgst, dann kann ich dir das wirklich nur von Herzen empfehlen, das schleunigst zu ändern. Und zwar hat sie einen Post gemacht, weil sie und Daria zu Schönheitsdruck, Skinny Pressure und der Schwierigkeit von Aktivismus auf profitorientierten Social Media Plattformen befragt wurde. Das ist wirklich ein krasses, krasses Thema, das mich momentan auch sehr umtreibt. Und Ellie hat 3 Gründe angegeben, warum wir gerade ja so einen, ich würde es mal nennen, ganz neuen Kult zum Schlanksein sehen. Und zwar waren diese 3 Gründe. Erstens, es gibt mittlerweile wirklich perfekte Filter auf Social Media. Die sind mittlerweile so gut, dass man gefiltert nicht mehr von real unterscheiden kann. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, so vor, ja, vielleicht 2, 3, 4 Jahren. Da musste man diese Bilder noch von Hand bearbeiten und wenn man nicht aufgepasst hat, dann hat man irgendwie ganz komische Verzerrungen beispielsweise im Hintergrund gebaut oder da war der Horizont nicht mehr gerade. Also man hat das früher sehr leicht gesehen, dass Bilder manipuliert wurden und das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Also man kann ja mittlerweile sogar schon Filter auf Videos drauflegen und das heißt, dass du eigentlich gar nicht mehr sehen kannst oder erkennen kannst, wie diese Person möglicherweise in echt, also in real life, ohne Filter aussieht. Und was ich ja auch eine sehr, sehr besorgniserregende Entwicklung finde, ist, dass es mittlerweile zum Beispiel Instagram-Profile gibt von jungen Frauen, die ja komplett KI generiert sind. Also diese Frauen, die gibt es gar nicht und die leben sozusagen da ihr Leben vor. Also ich finde das extrem, ja, mir fehlt da richtig das Wort, verstörend. Ich glaube, das Wort ist verstörend. Also das war der erste Grund von Ellie, diese perfekten Filter auf Social Media. Der zweite Grund, den sie genannt hat, waren die Abnehmspritzen. Die suggerieren, dass jede Person schlank sein kann und dass das Körpergewicht, ich habe es gerade schon gesagt, in Anführungszeichen eine Wahl sei, was nicht stimmt. Ja, also wir haben Unterschiede soziale Ungleichgewichte, beispielsweise in der Verfügbarkeit der Medikamente. Schon allein die Tatsache, dass es als Abnehmmedikament nicht bezuschusst wird, also dass es das Selbstzahlerinnenleistung ist, ja, wo ich mir dann denke, was ist denn das für ein Unsinn? Wir können nicht auf der einen Seite sagen, Adipositas, also ein hohes Körpergewicht, ist eine Krankheit, ne, und zur Begründung sagen, ja, dann werden sozusagen Therapieoptionen geschaffen, dadurch, dass wir das als Krankheit einstufen und dann aber Therapieoptionen als Selbstzahlungsleistung plötzlich ja zu deklarieren. Also das macht alles überhaupt keinen Sinn. Also Verfügbarkeit ist ein großes Thema. Wir sehen die durchschnittlichen Studienergebnisse. Ja, es gibt Menschen, die krass viel, krass schnell abnehmen. Ich wage das tatsächlich zu bezweifeln, dass das eine gute Sache ist. Ich habe das auch in wirklich aller Ausführlichkeit in meinem neuen Buch. Das heißt, intuitiv essen, gesünder werden, besser leben. Das ist im April im Random House Verlag, im Südwest Verlag genauer gesagt erschienen. Da drin schreibe ich wirklich in aller Ausführlichkeit, auch mit Rechenbeispielen, warum eine sehr schnelle Abnahme wirklich das komplette System überfordert. Und na ja, wir haben mit den Abnehmspritzen die Menschen, die eine sehr, sehr große Menge an Gewicht verlieren, die kaum wiederzuerkennen sind. Und natürlich macht das auch was mit mir, wenn ich diese Vorher-Nachher-Bilder sehe. Das ist gar keine Frage. Was wir aber häufig vergessen, es gibt auch sogenannte Non-Responder, also die wirklich sehr viel Geld für diese Abnehmspritzen ausgeben und bei denen passiert gar nichts. Also die haben keine Nebenwirkungen, ne? Das ist ja auch nochmal so eine Sache, aber die haben auch keine Wirkung. Also die nehmen einfach gar nichts damit ab. Und wenn du dir halt diese durchschnittlichen Studienergebnisse der Firmen selbst, die die Produkte herstellen, ansiehst, dann wird relativ schnell klar, das, was so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung passiert, ist nicht unbedingt das, was die wissenschaftliche Datenlage hergibt. Also wir haben hohe Dropout-Quoten und in der Regel, also Dropout heißt, dass Menschen aus der Studie aussteigen, bevor diese zu Ende ist. Und das hat in der Regel zwei Gründe. Erstens, es wirkt nicht, oder die Nebenwirkungen sind zu hoch, also die Lebensqualität geht verloren. Wir haben teilweise Dropout-Raten bis zu 70%. Also das sind ja über zwei Drittel. Und die durchschnittliche Abnahme, die Menschen erreichen, sind etwa ja so zwischen 15-25%. Das kommt auf das Medikament an. Es gibt ja mittlerweile unterschiedliche Medikamente da auch. Und das ist eine durchschnittliche Abnahme, also das ist sozusagen das, was man erwarten kann. Und das ist natürlich so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung gar nicht Thema, ja, dass es diese Non-Responder gibt, dass diese krassen Gewichtsabnahmen wieder die Ausnahmen sind, wieder die Einhörner. Also das ist im Prinzip das Gleiche wie mit den Diäten, nur, ich sage so ein bisschen noch extremer zugespitzt. Und Ellie merkt zu Recht an, dass hier gerade bei den Abnehmspritzen dieser gesellschaftliche Aspekt in der Diskussion fehlt. Und ich habe mal versucht, so diesen gesellschaftlichen Aspekt so ein bisschen anzureißen. Ja, das ist ja so ein krasses Thema. Also ich kann natürlich hier im Podcast auch irgendwie nur an der Oberfläche bleiben, aber vielleicht magst du mal in die Episode 176 reinhören. Da spreche ich über meine persönliche Haltung zur Abnehmspritze. Vielleicht ist das ja spannend für dich. Und den dritten Grund, den Ellie angegeben hat, das sind politische Strömungen, die Schönheitsvorgaben beeinflussen. Und sie wird da zitiert, dass unter Donald Trump in den USA gerade ein republikanischer Frauentyp propagiert wird, was bedeutet lange Haare, starkes Make-up, eine schlanke weibliche Figur. Oder sie sagt so ein bisschen allgemeiner noch, dass der Aufstieg rechter Bewegungen Frauen bzw. weiblich gelesene Personen in alte Rollenbilder zurückdränge. Es ist ja nicht so, als wären die politischen Entwicklungen in Europa hier Friede, Freude, Eierkuchen. Wir brauchen ja gar nicht auf die USA blicken und sagen, ja, das ist ja alles so weit weg. Ja, das ist es leider nicht. Und ich würde sehr gerne hier noch einen vierten Aspekt ergänzen. Und ich stimme Ellie in den ersten drei übrigens hundertprozentig zu. Und ich würde aber gerne noch einen vierten Aspekt ergänzen, den ich persönlich als Ernährungstherapeutin sehe. Und zwar ist es dieser Aspekt Kontrollverlust. Wenn wir das Gefühl haben, uns entgleitet alles, wir bekommen den Boden unter den Füßen weggezogen oder man könnte auch sagen, wenn unser Bedürfnis nach Selbstbestimmung verletzt wird, dann suchen wir uns Möglichkeiten und Wege, wieder eine Art Illusion von Kontrolle herzustellen. Und unser Körper, unser Aussehen muss oft als Kriegsschauplatz herhalten. Und ja, dieses Wort Kriegsschauplatz, das habe ich wirklich gerade mit Bedacht auch gewählt, denn den eigenen Körper zu kontrollieren, das führt oft in so einen Kampf gegen ihn, ja, gegen unsere Grundbedürfnisse. Und gleichzeitig ist dieser Drang, das trotzdem zu tun, unseren Körper, unser Aussehen, unser Gewicht kontrollieren zu wollen, so stark, weil es uns so ein krasses Gefühl von Selbstbestimmung zurückgibt. So ganz nach dem Motto, ne, habe ich mein Essverhalten oder meinen Körper unter Kontrolle, dann habe ich mein Leben unter Kontrolle und dann kann ich mein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Kontrolle, nach Selbstbestimmung auf irgendeine anderen Art und Weise verwirklichen. Und ich habe überhaupt gar nichts gegen Struktur oder gegen flexible Kontrolle. Für viele Menschen, einschließlich mir, kann das extrem hilfreich sein. Aber wir merken das häufig nicht, wenn wir diese total individuelle Grenze überschreiten, wo dann aus Struktur plötzlich Zwang wird. Und auch hier habe ich dir eine Podcast-Episode dazu in den Shownotes verlinkt. Und zwar ist es die Nummer 71, in der geht es um die Frage, wann auf die Ernährung achten zur Essstörung wird. Und ich fand diesen Post von Ellie so, so, so toll, weil ja, der wirklich so das, was gerade passiert, aufs Wesentliche komprimiert. Und ich möchte hier gern nochmal an dieser Stelle in aller Deutlichkeit sagen, falls es nicht klar ist. Es ist nicht der Körper an sich, der verändert oder behandelt werden muss, sondern unser Umgang mit ihm in der Gesellschaft, in der Gesundheitsversorgung und vor allem auch, wie wir selbst unsere Körper sehen und bewerten. Und ja, ich weiß, das ist nicht leicht in einer Welt, die uns ständig sagt, du bist nicht gut genug, du leistest nicht genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht, was weiß ich was alles, einfach nicht genug. Und wo riesige Industrien auch dahinter stehen und wo es riesige Lobbys gibt, die uns immer wieder das einreden wollen. Ich kann das so verstehen, dass wir ständig das Gefühl haben, uns irgendwie optimieren zu müssen und gar nicht auf den Gedanken kommen, dass wir vielleicht gut genug sind, genauso wie wir sind, mit allen unseren Makeln und Fehlern. Und ich spreche eigentlich so ungern von Makeln und Fehlern, sondern vielleicht lieber von Menschlichkeiten, ja, mit all unseren Menschlichkeiten. Und mir begegnet ja immer wieder das gleiche Argument und jetzt nenne ich dieses eine Wort, das ich nicht gerne nenne, weil es stigmatisierend ist, aber das ist halt einfach der Tenor. Dieses Argument ist, aber Übergewicht ist doch ungesund. Und ja, ich verstehe, woher das Argument kommt. Wir haben das jahrzehntelang, jahrhundertelang so gelernt. Ja, wir geben das immer wieder an die nächste Generation weiter. Und es macht insofern Sinn, weil es halt einfach eine einfache Logik verspricht. Wenn du schlank bist, bist du gesund. Wenn du dick bist, bist du krank. Punkt. Aber so einfach ist es ja nicht. Ja, wenn du schon ein bisschen mehr als eine, keine Ahnung, 13 Minuten jetzt in diesem Podcast gehört hast, dann weißt du das schon. Und falls das jetzt gerade eben deine erste Podcast-Folge ist, die du hier in dem Podcast hörst, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Es gibt sehr, sehr, sehr viele, viele Folgen zu diesem Thema, wo ich immer wieder drauf eingehe, eigentlich in jeder Folge. Denn Gesundheit ist nicht gleich Körperform, auch wenn diese Logik so einfach ist. Und die zweite Sache, es gibt sehr viele Studien, die ja einen Zusammenhang zwischen Gewicht und Gesundheit zeigen. Und den würde ich auch nie irgendwie verleugnen wollen. Ja, ich verschließe ja nicht, weil es wird mir auch oft vorgeworfen, dass ich hier die Augen vor der Realität verschließe. Nein, das tue ich nicht. Ich kann Dinge annehmen oder ich kann Dinge sehen, dass sie wahr sind und trotzdem etwas differenzierter betrachten. Ja, nicht vielleicht sofort diesen ersten Schluss ziehen, weil wir das schon immer so gemacht haben. Denn diese Studien, die oft so einen Zusammenhang zwischen Gewicht und Gesundheit zeigen, die sind korrelativ, sagt man dazu. Also sie sagen nichts darüber aus, was Ursache und was Wirkung ist. Wir ziehen nur oft so schnell den Schluss, dass ein hohes Körpergewicht auch bestimmte Dinge verursacht. Und ein Beispiel ist, Menschen mit einem höheren Gewicht, die haben häufiger Bluthochdruck. Aber ist hier wirklich das Gewicht die Ursache oder spielen da noch andere Faktoren wie Stress oder Diskriminierung oder eine Einschränkung in der Beweglichkeit oder eine medizinische Fehlbehandlung eine größere Rolle? Und ja, natürlich kann es sein, dass wenn das alles der Fall ist, dann das Gewicht, das hohe Körpergewicht noch als verstärkender Faktor hinzukommt. Aber nicht das Gewicht ist sozusagen der Auslöser, sondern das ist eine Negativspirale, die aus welchen Gründen auch immer entstanden ist. Und die entsteht nicht. Ich würde wirklich sagen, dass jetzt ich das in meiner, also mit meiner Erfahrung jetzt die letzten Jahre wirklich so sagen kann, die entsteht nicht, weil sich jemand nicht genügend angestrengt hat oder weil jemand zu viel isst und sich zu wenig bewegt, sondern es gibt so viele Faktoren, die dazu beitragen. Und ja, dann kann es sein, wenn eine Person schon in dieser Negativspirale drin ist, dass ein hohes Körpergewicht als verstärkender Faktor wirkt. Aber Beschämung oder Druck oder Panikmache oder Angst hilft Menschen nicht aus dieser Negativspirale raus, sondern wir müssen uns wirklich auch diese vielen, vielen anderen Faktoren angucken und wie wir wirklich Menschen helfen können. Und es wird viel zu selten einfach differenziert betrachtet. Und was ja auch einfach nicht eine nicht zu verleugnende Tatsache ist. Es gibt zahllose Menschen mit einem höheren Gewicht und völlig unauffälligen Gesundheitswerten. Und es gibt schlanke Menschen mit chronischen Erkrankungen. Es gibt Menschen, die schauen total bumperlgesund aus und sind richtig, richtig krank. Eventuell körperlich, eventuell psychisch. Das Gewicht allein, das sagt fast nichts über den Gesundheitszustand aus. Und all das müssen, ne, ich verwende ja wirklich selten das Wort müssen, aber all das müssen wir differenzierter betrachten. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist doch oft nicht das Gewicht selbst das Problem, sondern das, was es in unserer Gesellschaft bedeutet. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist auch mehrgewichtig und die sagt von sich, ich fühle mich eigentlich gut so, wie ich bin. Ja, mein Körper, der macht das, was er soll. Ja, er bringt mich durch den Tag. Ich lebe ein tolles Leben. Und mir wird immer wieder von außen gesagt, dass ich eigentlich zu dick bin. Und ich habe das jetzt schon so oft gehört, dass ich das glaube. Und wenn mir das aber niemand von außen sagen würde, dann würde ich, glaube ich, einfach glücklich mein Leben leben. Und so ist da immer dieser Zweifel, immer diese Unsicherheit, ob ich nicht was machen müsste. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen und das ist ein ganz harmloses Beispiel noch, ja. Und natürlich ist es nicht harmlos, wenn sie immer wieder gesagt bekommt, du sollst abnehmen, du sollst anders sein, du sollst besser sein, du sollst schlanker sein. Natürlich ist es nicht harmlos, also verstehe mich hier nicht falsch, aber das ist wirklich noch so eine harmlosere Variante als das, was ich schon in vielen Beratungen zum Beispiel bei mir gehört habe, in vielen Lebensrealitäten, die Menschen tagtäglich begegnen. Oft ist nicht das Gewicht selbst das Problem, sondern das, was es in unserer Gesellschaft bedeutet. Die Scham, die Ausgrenzung, die Herabwürdigung. Wie herabwürdigend ist es, wenn jemand eine Wassermelone aus einem Einkaufswagen einer wildfremden Person nimmt und zu dieser wildfremden Person, ohne irgendwas über sie zu wissen, zu sagen, das solltest du nicht essen oder das sollten sie nicht essen, das hat zu viel Zucker, bei ihrer Figur können sie sich das nicht erlauben. Wie groß ist diese Herabwürdigung. Und nein, das ist nichts, was ich mir jetzt irgendwie ausgedacht habe, sondern das ist eine Lebensrealität für viele Menschen. Die ständige Angst, nicht richtig zu sein, nicht gut genug zu sein. Diese Angst hat echte Folgen. Menschen gehen seltener zur Vorsorge, aus Angst vor Beschämung. Symptome werden nicht ernst genommen, weil, in Anführungszeichen, erstmal das Gewicht runter muss. Es entstehen Essstörungen, es entsteht chronischer Stress, der definitiv gesundheitsschädigend ist. Depressive Symptome. Und das wird nicht ausgelöst durch den Körper, sondern durch unseren Umgang mit ihm. Und das ist der eigentliche Risikofaktor, den wir hier ins Auge blicken. Die Angst vor dem eigenen Körper und nicht der Körper selbst. Und es gibt noch was, was viel zu selten ausgesprochen wird. Die Angst vor dem Dicksein ist oft erst der Anfang vom eigentlichen Problem. Lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee, weil nämlich irgendwie, keine Ahnung, meine Stimmbänder sind heute so ein bisschen belegt. Die Angst vor dem Dicksein ist oft der Anfang vom eigentlichen Problem und es geht verdammt früh los. Viele Menschen, die heute ein höheres Gewicht haben, die waren nicht immer dick. Und oft beginnt alles mit der Angst, mit dem Gedanken, so darf ich nicht aussehen. Es entgleitet mir gerade, ich muss etwas tun. Und es folgt die erste Diät. Ich habe KlientInnen, die wurden im Alter von 2, 3 Jahren schon auf ihre erste Diät gesetzt, dass das kein gutes Ende nehmen kann. Das ist doch eigentlich logisch, oder? Und so dieses typische Alter ist dann in der Grundschule, also von meinen KlientInnen, ich kann jetzt nur von meinen KlientInnen berichten, ja. Oder es gibt natürlich auch Zeitpunkte, wo das erst später ist. Die erste Diät, die funktioniert super. Die erste Diät funktioniert immer super, bis man dann wieder zunimmt. Und dann kommt die nächste. Und dann kommt der Jojo-Effekt. Und dann kommt noch mehr Kontrolle, noch mehr Versagen, in Anführungszeichen, noch mehr Frust. Und das Gewicht, ja, das steigt langfristig. Und zwar nicht, weil die Person undiszipliniert ist, häufig ganz im Gegenteil, sondern weil der Körper auf Diäten reagiert, wie Körper eben reagieren. Mit Hunger, mit Schutzmechanismen, mit einem Stoffwechsel, der alles tut, um irgendwie die Energieversorgung zu sichern. Und in der Fachsprache heißt es metabolische Adaptation. Essen wir zu wenig, wirft der Körper alle möglichen Überlebensmechanismen an. Er senkt den Grundumsatz, er schickt Hungersignale an das zentrale Nervensystem, er erhöht die Konzentration an hungersteigernden Hormonen. Die Angst vor dem Dicksein ist also nicht nur ein gesellschaftliches Problem, sie ist in vielen Fällen der Auslöser einer Entwicklung, die genau das verstärkt, was vermieden werden soll. Diäten machen langfristig dick. Und wenn wir in dieser gewichtszentrierten Argumentation bleiben, dann schaffen wir damit ein Problem. Wir verstärken es nicht nur, wir schaffen es. Und genau deshalb braucht es einen anderen Zugang. Einen, der nicht auf Scham oder Angst basiert, sondern auf Selbstfürsorge und auf Wohlbefinden. Und das ist sozusagen das Potenzial, das ist die Chance, die gewichtsneutrale Gesundheitskonzepte haben. Und gewichtsneutrale Gesundheitskonzepte, die sagen nicht, jeder Mensch ist automatisch gesund oder das Körpergewicht hat keinen Einfluss oder wir dürfen nicht mehr über das Körpergewicht reden. Das ist Quatsch. Die sagen, Gesundheitsverhalten ist häufig wichtiger als die Körperform. Aber auch hier nochmal gleich, damit es nicht zu Missverständnissen führt, ein Einschub. Wir haben unsere Gesundheit nicht zu 100% in der Hand. Also selbst wenn wir alles in Anführungszeichen richtig machen, ist das keine Garantie für ein langes, gesundes Leben. Wir können aber beitragen im Rahmen unserer eigenen Möglichkeiten. Das ist keine Garantie, weil ich habe ja gerade von den vielen Faktoren schon gesprochen, die nicht in unserer Hand liegen. Aber wir können im Rahmen unserer Möglichkeiten beitragen. Und auch das soll jetzt nicht in so einen Selbstoptimierungsgedanken abdriften. Ja, also du musst beitragen oder du musst alles dafür tun, um gesund zu bleiben. Das ist Healthismus. Da gibt's auch übrigens eine Podcast-Episode dazu. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Gewichtsneutrale Gesundheitskonzepte, die setzen auf Versorgung statt Kontrolle, auf Unterstützung statt Sanktion, auf Selbstfürsorge statt Körperfeindlichkeit. Und das verändert alles. Es macht beispielsweise medizinische Räume sicherer. Es erlaubt mehr Bewegung, mehr Genuss, mehr Lebensqualität, ohne diesen Druck, den eigenen Körper dauernd optimieren zu müssen, und zwar in Richtung eines unrealistischen Schönheitsideals, das nicht gesünder ist. Und es hilft auch Fachkräften, mit Menschen auf Augenhöhe zu arbeiten, anstatt so mit diesem verdeckten Ziel der Gewichtsreduktion, die dann hoffentlich irgendwie alles eventuell korrelativ besser macht. Und ich habe da in den letzten 5 Jahren viele Diskussionen geführt. Also ich hoffe, du hörst so ein bisschen den Sarkasmus auch in meiner Stimme. Ja, ich habe viele Diskussionen geführt, viele Zweifel gehört, viele Entwicklungen verfolgt. Und ich kann eigentlich nur sagen, meine Haltung zum Thema gewichtsneutrale Gesundheitsförderung, die ist klarer geworden. Nicht radikaler, sondern fundierter. Ich bin Aktivistin, das bringt mein Thema einfach mit sich, ob ich will oder nicht. Aber es hat sich auch viel verändert in meiner Tätigkeit. Vor 5 Jahren hätte ich mich am liebsten so mit dem Megafon in die Fußgängerzone gestellt und gebrüllt, ne? Hört auf mit den Scheißdiäten! Ich bin ein bisschen ruhiger geworden, aber meine Botschaften sind hoffentlich, oder, also ich hoffe das sehr, umso nachdrücklicher. Ja, ich bin, ja, weil das Thema das mitbringt, Aktivistin, aber ich bin sehr in diesem Aktivismus gereift und ich verfolge aber dieses Thema umso hartnäckiger, weil ich gesehen habe, wie viel leichter, gesünder und würdevoller ein Leben sein kann, wenn das Gewicht nicht mehr der zentrale Maßstab ist. Ich habe erlebt, was sich verändert, wenn Menschen anfangen, ihren Körper als Verbündete zu sehen. Und ich habe erlebt, wie sehr unsere Welt das immer noch erschwert. Und deshalb bin ich auch nach 5 Jahren nicht müde geworden, sondern überzeugt davon, dass gewichtsneutrale Konzepte die Zukunft sind. Ich glaube, das war die 3. Podcast-Episode, die diesen Untertitel hatte. Und nach 5 Jahren Podcast bin ich überzeugter denn je. Ich glaube, wir müssen uns in diese Richtung entwickeln, in Richtung gewichtsneutrale Konzepte, nicht weil die jetzt irgendwie alles lösen, ja, weil die der heilige Gral sind, sondern weil sie den Boden bereiten, auf dem echte Gesundheit wachsen kann, echtes Wohlbefinden nicht nur entstehen kann, sondern auch wirklich gedeihen. Eine Diät macht auch häufig erstmal vieles besser, aber genauso häufig nicht langfristig. Und ich weiß, dass meine Meinung kontrovers diskutiert werden kann. Das ist auch völlig in Ordnung so. Und ich werde wahrscheinlich auch so die ein oder andere Person mit meiner Meinung aktivieren. Ich werde ganz sicher hier auch Widerstände hervorrufen. Und das ist auch okay, solange die Diskussion konstruktiv bleibt, solange die wertschätzend bleibt. Weil letztendlich drücke ich hier im Podcast auch wieder nur meinen eigenen Wunsch aus, der mich antreibt, diese Arbeit zu machen. Mein Wunsch, oder ja, vielleicht kann man sogar das als Sehnsucht bezeichnen. Meine Sehnsucht nach einem anderen Umgang mit Gesundheit, mit Körpern und mit Ernährung. Einem Umgang, der Platz lässt für eine Unterschiedlichkeit, der nicht bewertet, sondern begleitet und unterstützt, der nicht regulieren will, sondern stärken will. Und das ist es, glaube ich, was diesen Podcast ausmacht, was auch die Essenz meiner Arbeit ist. Nicht dein Körper ist das Problem, sondern die Angst, die wir gelernt haben, damit zu verbinden, mit bestimmten Körperformen zu verbinden, mit bestimmten Zahlen auf der Waage zu verbinden. Und nicht nur die Angst, sondern auch die Gedanken und die Handlungen, die daraus resultieren. Und ich benutze, das habe ich, glaube ich, gerade schon mal gemacht und habe es auch gerade so gesagt und jetzt mache ich es nochmal. Ich benutze sehr selten das Wort muss, aber auch in diesem Fall mit Intention, wie wir unsere Körper bewerten und diese Angst vor Körpern und vor dem Dicksein, das muss sich ändern. So, und damit bin ich am Ende dieser Episode, der 199. Episode. Ich finde es so unglaublich. Wie gesagt, nächste Woche gibt es die Jubiläumsfolge. Vielen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche zur 200. Episode auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Falls du wissen möchtest, wie du trotz chronischer Erkrankung ohne Diät und den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genussvoll und entspannt essen kannst, habe ich einen heißen Tipp für dich. Mein zweites Buch, Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben, bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co., ist im April 2025 im Südwest Verlag erschienen. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Infos und Links. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du in deiner Podcast-App den Ist doch was du willst Podcast bewertest. Denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und ultimativ Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.